1, 2, 3, 4, 5 geht.
So, hier kannst du haben. Geht wieder? Ja. Das Programm hat sich irgendwie weggehängt. Da.
Ich lege es dir da mal hin.
Lass es uns einfach laufen, oder?
Ja, ja, das kann. Das, ja, laufen. Ja.
Die Aufnahme einfach laufen.
Wenn das schneidet, dann.
Das wäre gut, weil. Ja. Der Anfang ist schon der Anfang von der Predigt, was ich jetzt erzähle. Das Intro, die Begrüßung.
Den rausnehmen. Wenn er jetzt was erzählt, sag mal was daran.
Eins, zwei, das muss ich jetzt schon aufnehmen.
Dann haben wir das hinten auf dem Lautsprecher und dann mal singen, sonst gibt es Probleme.
Dann kannst du es auch.
Also hier kannst du, wenn er jetzt was für die Predigt sagt, mach das an. Damit wir es
hören. Genau.
Ja.
So, ihr Lieben. Guten Morgen. Ich wollte in der großen Gruppe der Gemeindemitglieder eine kleine Umfrage starten. Die starte ich auch mit euch. Macht mal vom Gefühl, ich weiß das nicht, habe ich nirgends gelesen, nur für mich überlegt. Was denkt ihr, was ist das bekannteste oder die zwei, drei bekanntesten Gleichnisse, wenn man so im Volk ein Interview macht? Haben Sie schon mal so eine Jesus-Geschichte gehört? Was würde am ehesten genannt werden? Jeder mal einfach so, rate mal. Nicht, oh, was dir das meinst du, wäre ein bekanntes Gleichnis im Volk? Okay, ich wollte das nicht kommentieren. Der, wie ist, der Sämann, okay, der den mit dem vierfachen Acker. Das wäre kein Gleichnis, das ist ja echt passiert. Gleichnis ist ja eine Bildergeschichte, die Jesus erzählt. Meinst du, der verlorene Sohn?
Da gibt es so viel Predigt drüber.
Die hängen einem schon zum Hals raus.
Ja.
Noch eins?
Mit den Talenten.
Echt? Ja. Okay. Ja, wir nehmen den verlorenen Sohn heute. Das ist wirklich schwierig, so eine Geschichte, wenn man die schon x-mal gehört hat. Mein zweites wäre gewesen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist ja auch eine Gleichnisgeschichte. In meinem Gefühl wären das die zwei Favoriten, wo ich denke, die habe ich schon mal gehört, das würde das auslösen. So, jetzt brauche ich noch den Drücker, bitte.
Ich wusste es.
Ja, danke schön. Rainer, wenn ich dich nicht hätte. Ich lese uns den Text. Ich kann die erste Folie nicht anmachen. Ne? Also. Wunderbar. Ja. Ja. Ich, lass mich das machen. Brauchst nur. Alles klar. Ich lese uns den Text vor. Und er sprach, also Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, den Erbteil, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das war Luther, ein bisschen sperrig, aber wir kennen ja die Geschichte so. Heute bin ich mal bei Luther. Soweit. Jetzt singen wir ein paar, ich spreche ein Gebet mit uns, das finde ich sinnvoll. Herr, ich möchte danken, wir sind so wenig Leute hier, aber du bist bei uns. Das ist schon der Kern von Gottesdienst und von Gemeinde. Du bist bei uns. Wir bitten dich darum, dass wir eine gute Zeit haben in deiner Gegenwart und berührt werden von dir, von deinem Wort, von dem, was darin lebendig ist und uns anspricht und erreicht. Amen.
Wir danken, Jesus, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind, und dass wir all unsere Sorgen, unsere Lasten bei dir ablegen dürfen. Herr, dass du uns mal wieder neu erfrischen willst. Herr, dass wir wieder auffahren, ja, wie ein junger Adler, der ja, den neue Federn wachsen und der wieder ja, Auftrieb bekommt. Danke, dass du bei uns bist und danke, dass wir dich haben, Herr, dass du uns errettet, erlöst hast. Danke, dass wir ja, dich anbeten dürfen und ja, dass wir hier zusammen sein dürfen.
Ich bin ja der Freund von Kontext. Was steht davor, dahinter oder wer hat damit zu tun oder wann sagt Jesus was? Kontext jetzt erstmal nur in einem Satz. Guck her. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Das ist also der Kontext, der Zusammenhang, der Hintergrund. Mit wem spricht Jesus? Hier werden die Zuhörer genannt, Zöllner und gleich Sünder. Na, wunderbar. Wenn du Zöllner bist, dann hast du auch gleich den zweiten Titel. Den willst du gar nicht haben. Ja, Zöllner und Sünder. Vielleicht eher einfache Leute, je nachdem. Ich glaube nicht dumme Leute, wenn man vielleicht das Finanzielle, deren Geschäftsfähigkeiten anguckt. Theologisch nicht unbedingt die Elite. Auch alles nicht so wichtig, aber sehr interessant. Ich behaupte innerlich suchend, weil da steht, um ihn zu hören. Das hat doch was. Und das Zweite ist, was mir auffällt, die stehen nicht vorne und fett in der ersten Reihe. Es nahten sich, sie schlichen sich so ein bisschen ran, die kamen langsam und versteckt. Aber sie wollen was von Jesus hören, was von ihm. Da stehen übrigens auch andere, wie immer, unsere Freunde. Vers 3, die Pharisäer, zu denen heißt es in Vers 2, sie murrten, die ärgern sich. Und dann erzählt Jesus ihnen die Geschichte, also beiden Gruppen, den Zöllnern und Sündern mit ihrem gemeinen Titel und diesen Schriftgelehrten. Ihr wisst ja, man hört nur mit dem Herzen gut, steht nicht in der Bibel, sondern man hört nur mit dem Herzen gut, kennt ihr nicht, der kleine Prinz? Da ist der Satz immer drin, fand ich süß. Also nach diesem Motto, deswegen, man hört nur mit dem Herzen gut, dachte ich, versteht auch jedes Kindergottesdienstkind diese Geschichte, die Jesus da erzählt. Eine Geschichte, die einerseits nur eine ausgedachte Geschichte ist, aber gleichzeitig auch so viel Inhalt hat, dass sie mehr ist als eben nur eine nette Geschichte. Jesus erzählt in der Bibel da drei Geschichten hintereinander. Zuerst die vom verlorenen Schaf, da macht sich der Hirte auf, um das Schaf zu finden, dann vom verlorenen Groschen. Da ist es eine Frau, die das Geldstück überall sucht, bis sie es gefunden hat. Und dann vom verlorenen Sohn, wo wir heute sind. Da macht sich also der Sohn auf und kehrt von sich aus um, zurück zum Vater. In diesen drei Geschichten, die lasse ich jetzt weg, wir kennen die ja auch, da hat es immer ein und das gleiche Thema. Verloren sein, verloren gehen und zurückfinden oder gefunden werden. Und die Freude darüber, dass man zurückgefunden hat, als Schaf zur Herde, als Sohn zum Vater. Das versteht jeder. Bei einem Gleichnis ist es wichtig, dass man den Kern der Geschichte von dem Gleichnis begreift und da auch bei bleibt. Das bedeutet hier, beim Verlorensehen geht es nicht um Erziehungsfragen auf Seiten der Eltern. Es geht auch nicht um Pubertät und Abhauen und Aufstand zu Hause. In erster Linie nicht. Oder nicht um Geschwisterkonstellation. Die beiden Brüder mögen sich ja nicht ganz so doll. Das Gleichnis hat also einen Kern. Es geht um den Menschen, um uns Menschen und um Gott. Das ist der Kern, denke ich. Der Sohn ist ein Bild für den Menschen, das heißt für dich und mich. Der große Bruder genauso. Ein Bild für den Menschen, für dich und mich. Und mit dem Vater beschreibt Jesus den himmlischen Vater, Gott. Das haben die Zuhörer sofort kapiert, wir auch. Trotzdem kann man das ruhig ein bisschen bildlich ausmalen, aber bitte nicht abbiegen. Also der Stress im Vaterhaus, das Besserwissen des Juniors oder seine tollen Pläne, aber den Kern, worum es geht, immer im Fokus behalten. Ich möchte uns drei Personen vorstellen, leuchtet schon ein. Den Sohn, den Vater und den großen Bruder. Der Jüngere, der will auf einmal los. Vielleicht ist es eben zu eng geworden, zu miefig, vielleicht auch alles so normal, immer das Gleiche wie immer. Vielleicht weiß er vieles besser, aber wenn, dann insgeheim, weil er wird nicht als erstes gehört, sondern eher der große Bruder. Das war damals üblich so. Vielleicht denkt er auch seit einiger Zeit, dass er weniger erbt. Er ist nämlich nicht der Erstgeborene. Das war auch damals so. Ja, und sowas kann sich festfressen, innen drin, dass man sowas denkt. Vielleicht hat er auch einfach die Schnauze voll von seinem Vater. Genug von Gott und seinen Regeln. In Klammern, das ist immer ein Bild, die Geschichte, die sagt, das hat mit dir und mit Gott zu tun. Wir reden über Gott und uns. Und dann will er das, was ihm eigentlich, er will das, was ihm eigentlich nicht zusteht, behaupte ich. Nicht, noch nicht. Er will jetzt schon sein Erbe, er will jetzt ausbezahlt werden. Das ist nicht üblich. Hauptsache weg. Gib mir das jetzt. Ich habe keinen Bock, in deiner Nähe zu sein. Ich will mehr und das will ich jetzt haben. Da habe ich auch ein Recht drauf, sonst verpasse ich was. So sehe ich das. Ich will was Starkes finden, was richtig Geiles im Leben. Wir lassen das immer parallel laufen. Das Ausgedachte, diese bildliche Geschichte, es geht um Gott und um uns. Und der Vater gibt ihm sein Erbteil, ich denke schmerzlich, nicht gerne. Nicht, weil er geizig ist, aber weil er in seiner väterlichen Weisheit, in seinem Überblick, der größer ist, schon weiß, dass das nicht gut gehen wird. Wenn der Sohn hier alles selbst bestimmen will und außerhalb von den Regeln, von den familiären Regeln in der Geschichte sein Leben meistern will. Das geht nach hinten los. Der Vater weiß es, aber nicht der Sohn. Und das schmerzt Gott, hier den Vater. Der Vater lässt den Sohn gehen, aber schweren Herzens. Und an der Stelle dachte ich, kenne ich das? Eine Sehnsucht haben, noch nicht machen, aber die Sehnsucht haben, zu gehen oder meinen eigenen Weg zu gehen, hier und da, auch ohne Gott, oder still und heimlich ein bisschen weg von ihm, weil ich denke, dass ich sonst was verpassen könnte. Vers 12, dann teilt der Vater, habe ich jetzt nicht hier, doch hier. Dann teilt der Vater Hab und Gut unter sie. Also unter beiden Brüdern. Das ist interessant, weil der Große sagt ja später, dass er nie was gekriegt hat. Hier steht das anders. Hier teilt der Vater schon unter beiden Brüdern. Zurück zum Jüngeren. Er zog in ein fernes Land, er brachte sein Erbteil durch mit Prassen. Das steht da im Text bei Luther. Also eine wilde Zeit wahrscheinlich irgendwie, vielleicht, keine Ahnung. Mehr steht da nicht, nur dieser halbe Satz. Neue Freunde, hast du Geld, hast du Freunde, kann sein. Weiß man nicht, steht da nicht. Selber schuld, das könnte man schon klar sagen. Er hat sein Geld durch seinen Lebensstil auf den Kopf gehauen oder jedenfalls mehr ausgegeben, als es gut war oder sinnvoll war. Aber sinnvoll, meine Güte, wer handelt schon immer sinnvoll, wenn wir uns das gegenseitig unter die Nase reiben wollen? Nicht für heute, hier und jetzt, am besten zu unserem ganzen Leben. Bitte nicht, würde ich sagen, lasst uns das nicht machen. Trotzdem, er ist selbst schuld, er brachte sein Geld durch mit Prassen. Und dann steht da aber auch, dass eine große Hungersnot über das Land gekommen war. Da hat sich also was verändert, wo er gar nichts dazu konnte. Veränderung in der Politik, schlechte Ernte, was auch immer. Auf einmal kostet ein Brot das Doppelte und irgendwann das Zehnfache und kurz danach hat keiner mehr was zu essen. Ich mache eine Erinnerung, die wir nicht kennen, aber wir haben ein bisschen Politikunterricht gehabt, 100 Jahre zurück, Zeitgeschichte, da gab es das auch. 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland, das war noch vor der Hitler-Ära. Ein Brot wurde am Ende mit zigtausend Reichsmark bezahlt. Am Ende hätte man, es gibt Bilder, wo wirklich in so Schubkarren Leute Geld irgendwo hinfahren, um was zu kaufen. Am Ende konnte man sich mit den Geldbündeln vielleicht besser den Ofen anmachen, wenn es zu Hause kalt war. Im Ruhrgebet würde man sagen, aber das sage ich nicht, was man damit machen könnte. Man konnte sich den Ofen anmachen, weil es nichts mehr wert war, wenn man dann überhaupt noch was hatte von dem, was nichts mehr wert war. In anderen Ländern gibt es das heute genauso. Und da ist dann nichts mit selber Schuld. Also selber Schuld mit dem prassen Ja und nicht selber Schuld durch die Hungersnot im Land auch Ja. Vielleicht ist das auch ziemlich egal, wer jetzt woran schuld ist im Leben eines jungen Menschen hier im Gleichnis. Er hatte einen Plan, eine große Idee, eine große Sehnsucht oder alles zusammen. Und das erfüllt sich nicht, das geht nach hinten los. Es wurde nicht alles so, wie er sich das erträumt hatte. Und da sind wir doch wieder recht nah bei uns. Wer kennt das nicht? Dieser bisschen amerikanische Traum, da hieß es ja, ich glaube, heute sagen wir das nicht mehr, vom Tellerwäscher zum Millionär, aber habe ich vor Jahren öfter gehört. Aber es gibt es ja auch in unserem Land. Du musst das nur wollen, du musst ein inneres Bild haben, eine Vision haben, du musst das imaginieren, positives Denken. Kraft, das gibt Kraft. Ich halte das doch für einen relativen Quatsch. Weil es wird nicht alles deswegen positiv und mit einer Art Garantie, nur weil ich das irgendwie immer imaginiere, immer gebetsmühlenartig vor mir her sage. Es gibt auch eine christliche Version oder eine Theologie, die meines Erachtens in diese Richtung geht. Hat mir Markus wir haben mich vor 2 Wochen getroffen, nochmal von erzählt, der Sohn von Helmut, von der Gemeinde oder da sagt er, die Theologie geht in die Richtung, Gott hat schon alles bereitet. Warum? Und alles bereit. Ja, es ist alles vollbracht, das steht doch in der Bibel. Ja, es liegt also schon da am Kreuz. Das heißt, deine Gesundheit, das Wunder, dein Glück, du musst es nur abholen. Ich gehe da nicht mit und sage, nee, ich verstehe das überhaupt nicht, um es vorsichtig zu sagen. So, in der Geschichte sucht unser Verlorener dann einen, der ihm helfen könnte. Und er findet auch jemanden. Er hatte ja Leute kennengelernt, das muss schon ein reicher Mann sein, dieser jemand, der ist Unternehmer, der hat Arbeiter und Job. Ja, wie früher der Vater auch. Naja, überhaupt nicht wie früher, überhaupt nicht. Weil das kann man nicht vergleichen mit dem, wie es früher war beim Vater, wirklich nicht. Und dieser Unternehmer war dann auch nicht so, wie der Vater es zu Hause war. Er gab ihm schon einen Job, ja, aber was für einen. Und kaum was zum Fressen, entschuldigt meine Ausdrucksweise, das heißt ja Essen, aber die Schweine, die fressen her. Und auch deren Essen wird von denen, wenn die es dann kriegen, in der Regel wirklich gefressen. Die futtern fast alles. Ich habe vor Jahren jemanden kennengelernt, ich habe bei der Post gearbeitet, bevor ich studiert habe, also eine ganz, ganz alte Geschichte. Der arbeitete auch bei der Post, aber nur, weil er nicht genug Geld hatte. Tatsächlich war der Landwirt oder Ähnliches und hatte eine Schweinezucht, aber die Preise waren so im Keller, dass man da trotz der ganzen Arbeit fast nichts verdienen konnte. Und der packte unter das Futter, was sie kriegten, um die Menge zu erhöhen, Zeitungen rein und er sagte, das sei auch gesetzlich erlaubt, so und so viel Prozent. Ich habe das noch nie gehört. Ich hatte das immer nur lange wie so eine Vorstellung, dass ich dachte, dann hast du ein Kotelett in der Pfanne oder auf dem Tisch und siehst dann noch ein bisschen die Überschrift von der Bildzeitung. Hör mir auf. Ja, die Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm, stand im Text. Unser verlorener Sohn hat von diesem Unternehmer nicht mal das Essen gekriegt, was die Säue kriegten. Er hat es sich selber genommen. Und dann kommt die Umkehr. Vorher noch einmal was zu den Schweinen, dann höre ich aber auf damit. Oder zu dem Gestank von den Schweinen. Ich bin noch nicht vom Land, aber es gibt verschiedene Gerüche, das weiß ich, im Kuhstall, im Misthaufen, im Hühnerstall. Wenn der Bauer auf dem Acker mit der Jauche da, das finde ich schon grenzwertig, wenn die das düngen, das mag ich nicht. Trotzdem dachte ich, das ist alles nichts gegen den Gestank in der Schweinezucht. Kennt ihr das? Auf dem Weg nach Wetmar, wenn du in den Kreisverkehr reinkommst und rechts in den Wald willst. Ich meine, da ist der Weg. Da bin ich 2-mal mit Anna mit dem Rad vorbeigefahren. da ist eine Schweinezucht, ich bin echt schneller gefahren. Da dachte ich, bah, du fährst da vorbei und hast den Wunsch, dir eigentlich die Hände zu waschen, am liebsten die Zähne zu putzen, obwohl du nur mit dem Fahrrad vorbeifährst, weil es in die Nase geht. Ja, in unserer Geschichte kommt dazu noch der religiöse Aspekt. Ein Jude, Jesus, erzählt den Juden die Geschichte von dem, der in der Schweinezucht gelandet ist. Das geht von vorne bis hinten überhaupt nicht. Also, Jesus erzählt schon krasse Geschichten für den Kindergottesdienst. Und jetzt kommt die Umkehr. Der Mann kann nicht mehr, ist am Ende angekommen. Träume weg, Geld weg, Glück weg, es stinkt unerträglich, es stinkt zum Himmel und es stinkt ihm. Er ist fast buchstäblich, jetzt darf ich das einmal sagen, er ist fast buchstäblich in der Scheiße gelandet. Das ist ein extremes Bild, ein sehr klares für unseren Weg weg von Gott. Es stinkt nicht immer so. Manchmal ist es schönes Parfüm, was auch immer. Es stinkt nicht immer so und so eindeutig, wenn wir Gott den Rücken zukehren. Auch nicht sofort oder zu jeder Zeit. Eine große Schweinerei kann verschiedene Gesichter haben. Okay, aber da will man eigentlich nicht sein oder leben oder in Ruhe einen Lebensabend genießen, oder? Jetzt kommt das Wichtigste. Das wird Zeit. Da ging er in sich und sprach, zu dem halben Satz nur mal, dem Viertelsatz, da ging er in sich und sprach. Ich hatte einen anderen Text im Kopf, den ihr wahrscheinlich nicht kennt. Ich bin 55 geboren, 69 konfirmiert und da habe ich eine Lutherbibel gekriegt. Da war das Vorwort von 1937, aber die Übersetzung von 1912, also heute weit über 100 Jahre alt, die hatte ich und da habe ich sehr viel drin gelesen. Jahrelang habe ich noch da stehen. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Und da ist die Luther-Übersetzung. Wir haben ja heute keinen Luther-Text mehr von 1500 und der ist ja öfter angepasst worden. Da heißt die Luther-Übersetzung, da schlug er in sich und sprach. Da schlug er in sich. Das finde ich wichtig. Mancher ist an einem Endpunkt in einer Sackgasse angekommen und schlägt nur um sich. Kann ich doch nichts so. Ich hatte Pech. Mein Projekt hat eben nicht geklappt. Die anderen, die waren schuld. Ich erzähle die ganze Geschichte. Falsche Typen. Ja, die haben mir das Geld aus der Tasche gezogen. Und dann der große Crash, da konnte ja überhaupt keiner dazu. Da waren wir wohl alle Opfer. Das weißt du auch, da kann ich gar nichts dazu. Und last not least, nicht ganz unwichtig, mein Vater hat eigentlich die Verantwortung. Weil, ja, der hätte mich nicht ziehen lassen sollen. Da war ich noch viel zu jung. Das konnte ich noch alles nicht übersehen. Das ist ernst und ein bisschen könnte man schmunzeln, wenn man denkt, das kenne ich doch. Nicht ich, das Weib, das du mir gegeben hast. Da ist das Prinzip schon. Du da oben! Ja, so kann man was wegschieben. Fast lustig, aber doch nicht lustig. Wie oft schlagen Menschen, vielleicht auch wir, um sich und klagen alle an. Er ging in sich, er schlug in sich und wusste im tiefsten Punkt sofort zweierlei, wie eine geistliche Erkenntnis zweierlei. Ich habe hier Mist gemacht, ich habe die Verantwortung dafür. Erstens meinem Vater gegenüber und zweitens Gott gegenüber. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist für mich eine geistliche Erkenntnis. In der Geschichte muss der was mit seinem Vater klären und auch mit Gott, dem himmlischen Vater. Das hängt zusammen. Ich muss das nicht ausmalen, nehmt das mit. Das hängt zusammen. Wenn ich mit meiner Frau gemein umgehe oder mit Helmut oder mit meinem Nachbarn oder einem Arbeitskollegen, was auch immer, wenn ich mein Ding mache, jetzt ziehe ich was durch, wie ich das will, wie auch immer das aussieht, dann bin ich parallel dazu in der Regel auch immer aus dem Lot mit Gott. Dann habe ich meistens auch was im Kontakt mit Gott verloren oder ignoriert oder nicht wissen oder nicht hören wollen. Weiter zur Umkehr. Der verlorene Sohn, ich müsste schon sagen, der sogenannte verlorene Sohn, begreift das alles, was ich gerade gesagt habe, wo er ist, wo er hingekommen ist. Er erkennt das und anerkennt das, sehr wichtig. Und dann weiß er, was er machen sollte. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen Und er macht das. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich hatte schon mehr als eine Erkenntnis, die ich nur begriffen habe, von der ich aber auch genau gar nichts umgesetzt habe. Vielleicht kennt ihr das auch. Von diesem sogenannten verlorenen Menschen können wir hier viel lernen. Und als er beim Vater ankommt, der ist ja in fernes Land gegangen, vielleicht ist er Tage oder Wochen lang gelaufen. Als er beim Vater ankommt, da hat er seine Einsicht und sein Schuldbekenntnis, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, das hat er nicht irgendwie relativiert oder verwässert oder inzwischen etwas anders interpretiert. Was er geistlich begriffen hat, das war mein Fehler. Ich bin schuldig geworden, das tut mir leid. Ich muss zurück zu meinem Vater, ich muss und will das mit ihm klären und um Vergebung bitten, dass er da alles so behalten und nicht verändert. Das ist doch eine gute Geschichte mit Tiefgang. Und mancher denkt vordergründig, das wäre so eine Lulli-Geschichte, die schön für den Kindergottesdienst ist. Ja, also ich finde, das ist so eine Art Schwarzbrot für die Zöllner und Sünder, die verstehen, was Jesus sagt. Er erzählt ihnen die Geschichte und auch für uns. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber, der Vater, sprach zu dem Sohn, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Jetzt kommt die zweite Person, der Vater und auch Gott, das habe ich ja erklärt. Und wir denken immer beides, die Geschichte und Gott und uns. Auch wenn wir uns den Vater dieser beiden Söhne im Orient ansehen, denken wir auch an Gott und an uns. Ein bisschen komisch, das geht nicht ganz. Ich hatte ja eins schon gesagt. Er hat den Sohn sicher mit einem schweren und mit einem schmerzerfüllten Herzen gehen lassen. Und ich dachte, aber Gott zwingt uns nicht, bei ihm zu bleiben. Wenn ich will, kann ich ihm den Rücken zukehren. Wenn ich will, kann ich seine Gebote verlassen. Das kann sich jeder ausmalen, wie das aussehen könnte. Diese sogenannte Freiheit haben wir. Ich will das im Kopf haben, das lässt mich wach sein. Ich möchte bei Gott bleiben. Einerseits, ja, das sagen wir und das meinen wir auch so. Und manchmal nicht, wenn ich ehrlich bin. Das kenne ich anteilig, nicht zu 100%, aber anteilig, was der verlorene Sohn vielleicht im Kopf hat. Aber eigentlich will ich bei Gott bleiben. Das habe ich im Lauf der Zeit immer wieder kapiert. Wollt ihr auch gehen? Wir kennen ja die Stelle, fragt ja Jesus, seine Jünger, als viele Leute Jesus den Rücken kehren und sich von ihm abwenden, weil sie doch was anderes sehen oder anders finden. Der Vater im Bibeltext lässt den Sohn schweren Herzens gehen und er kennt den Gedanken, die Auslegung, die hört man immer, die steht nicht genau im Text, aber atmosphärisch passt sie schon zu der Geschichte, die den Vater so in seinem Charakter ausmalt. Die geht nämlich so, schon einen Tag später oder nach 3 Tagen, nachdem der Sohn sich aus dem Staub gemacht hatte, ging der Vater jeden Tag, jeden Morgen immer wieder an die Straßenecke oder vielleicht den langen Berg, bis er oben am Hügel weiter in die Ferne blicken konnte, um zu gucken, ob dieser verlorene Blödmann sein Kind, sein Junge, mach's mal ein bisschen anders, oder auch sein Mädchen, seine Tochter, dieser Mensch, die Geschichte geht uns alle an, ob der nicht vielleicht zurückkommt. Und Gott wartet, ob wir nicht zurückkommen von unserem Irrweg und unseren Abwegen und uns auf den Weg machen zurück zu ihm. Wenn ich mir Gott möglichst menschlich vorstelle, habe ich das Gefühl, sogar das Wissen, dass es Gott wehtut, wenn er diesen verlorenen Menschen sieht und ihn fortgehen sieht und seine Abwege sieht. Vielleicht heißt es deshalb in der Bibel, dass da eine große Freude im Himmel ist. Wenn einer im Himmel bei Gott und bei den Engeln, wenn einer umkehrt und zu Gott findet oder zurückfindet. Übrigens steht das doch auch im Text so ein bisschen. Als der Vater den Sohn, also das steht doch im Text, wo ich vorhin gesagt habe, das steht nicht da. Als der Vater den Sohn von Weitem sieht, da läuft er ihm entgegen. Also hat er gewartet und Ausschau gehalten nach seinem Kind und ihn endlich irgendwann gesehen am Horizont. Und dann ist er losgerannt seinem Sohn entgegen. Vers 20, ach, habt ihr jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Nummer 7. Dann ist er losgerannt seinem Sohn entgegen. Ganz egal, ob das jetzt üblich war im Orient für alte Männer, für Gutsherren, für ehrwürdige Väter, das war es alles nicht, das wissen wir. Da ging ein Mann stattlich seinen Schritt, ehrwürdig, und da wurde nicht gerannt. Jesus ist es irgendwie egal, habe ich den Eindruck, ob bei einer Heilung gerade der Sabbat war oder bei einem Aussätzigen oder ob er bei einem Ausländer oder bei einem Zöllner war im Gespräch, mit dem von ihm eingeladen wurde. Irgendwie ist ihm sowas echt ziemlich egal. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Ich sage den Satz nochmal. Jesus hat regelmäßig die bürgerlichen und religiösen Gepflogenheiten und Sichtweisen richtig ignoriert, aber mit dem Herzen immer alles richtig gemacht. Ich finde, da können wir was von lernen. Es jammert den Vater, er muss weinen, weil der Junge zurückkommt. Und er nimmt ihn in den Arm, ganz egal, ob der nach Schweinestall stinkt und wie heruntergekommen das er der aussieht. Wenn Gott so ist, dann will ich nicht mehr gegen diesen und jenen eine Moralpredigt halten, weil er oder sie auf dem eigenen Weg vielleicht falsch abgebogen ist. Wann hast du zum letzten Mal jemanden herzlich in den Arm genommen, obwohl er so viel verbockt hat? Wann habe ich das gemacht? Habe ich das überhaupt gemacht? Kenne ich das? Dieser mein Sohn war tot, ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist gefunden worden. Da finde ich zweierlei. Tot ist er nicht und war er nicht. Aus der Sicht des Vaters schon, aus der Sicht Gottes schon. Das ist das Erste. Und das Andere, er war verloren und ist gefunden worden. Da könnte man ja sagen, nee, der hat das selber begriffen, der hat das selber erkannt, der ist selber zurückgekehrt. Ja, stimmt auch einerseits. Und gleichzeitig weiß man manchmal, dass Gott es war, der einen das hat begreifen oder auch umsetzen lassen. In der Geschichte steht nichts zum Thema Aufarbeitung und Abrechnung. Dann fing er erstmal an, als Knecht zu arbeiten. Er hatte viel gut zu machen und einen Haufen Schulden abzuarbeiten und zu bezahlen. Schließlich hatte er das ganze Erbe schon verjubelt. Und das ist doch stark, oder? Das spricht eine eigene Sprache. Braucht man nicht groß auslegen. Das kommt gleich hier an. Man hat es verstanden. So ist Gott vergebend. Und er nimmt den verlorenen Sohn auch noch richtig in den Arm und will ihn nicht mehr loslassen. Da wird nicht abgerechnet auf Felle und Pfennig. Da wird vergeben. Nochmal ein Satz zu dem Sohn. Vielleicht hat Gott ihn auch bis in den Schweinestall laufen lassen, damit heute keiner denkt, mein Leben, das kennst du gar nicht. Das stinkt so zum Himmel. Also ich kann nicht so locker zu dem lieben Gott gehen oder zu Gott gehen, wie viele andere, die ich kenne, das können. Doch, das geht. Gott vergibt und nimmt in den Arm und feiert ein Fest für jeden, der zu ihm kommt. Das gilt für jeden. Wir singen noch ein Lied und dann kommt ein letzter Teil, der ist kürzer, nur noch zwei Seiten. So, jetzt ein Blick auf den ältesten Sohn und den Vater, den kann man nicht genug ansehen. Der Große kommt vom Feld. Ja, ist okay. Der Große kommt vom Feld, hat seine Arbeit erledigt und hört den Lärm. Er fragt seinen Knecht und dann kriegt er sofort einen dicken Hals, aber richtig. So, so eine Ader. Ja, dann dachte ich, kenne ich das? Ein Hals auf Gott? und habe mir aufgeschrieben, sag nicht so schnell nein. Eifersucht ist da ja ein Thema. Andere haben mehr, aber wirklich mehr Gaben, mehr Glück, mehr Gesundheit oder alles zusammen, Gaben, Glück, Gesundheit. Der Bruder hört singen und tanzen, die haben schon mit dem Fest angefangen, als er noch gearbeitet hat. Und da wird irgendwie, das wird immer schlimmer. Der Knecht gibt dem Bruder da eine gute Erklärung. Der sagt, dein Bruder ist gekommen und dein Sohn hat das Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Nicht, weil er so toll ist oder mehr verdient hat oder weil der arme, kleine, doofe Bruder so viel Pech hatte mit der Teuerung im Lande. Das ganze Leben des jüngeren Bruders ist hier nicht der Anlass für das Fest, sondern die Herzenshaltung des Vaters. Das kapiert der Knecht und das sagt er in dem Satz. Aber der ältere Bruder, der kann schon gar nichts mehr hören vor Wut. Manchmal hören wir nichts mehr, weil wir nur sauer sind oder wütend. Jetzt kommt Text Nummer 8. Also der Bruder geht nicht rein. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Erinnert die Stelle, ne? Nummer, mach nicht, lass mich. Ich bin schon groß, kann alleine. Okay, danke. So, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Das ist der Vater in seinem Wesen. Wieder genau so. Er hält dem Jüngeren nicht die Bauchlandung seines Lebens vor, dem Älteren nicht dessen stinkende Wut und diesen Zorn, der unübersehbar ist. Der unübersehbar ist. Auf diesen nicht perfekten, eifersüchtigen, angeblich zu kurz gekommenen Sohn, auch diesen versucht der Vater zu erreichen und zu umarmen oder mit reinzunehmen. Und dieser Vater lässt sich sogar erstmal beschimpfen von seinem älteren Sohn. So viele Jahre habe ich für dich und nie hast du für mich, nie durfte ich, auch nicht mit meinen Freunden. Und auch das Geschimpfe auf den jüngeren Bruder. Wer den Text öfter liest, macht eine interessante Beobachtung in Vers 30. Ich habe jetzt nicht angeschlagen, ihr glaubt mir aber. Da sagt der ältere Sohn, dass der kleine Bruder sein Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Wer nach vorne guckt, könnte er zu Hause machen. Sieht man nicht sofort. Der sagt, steht da gar nicht. Als Jesus die Geschichte erzählt, steht das da gar nicht so. Verprasst, ja, das stand in Vers 13. Er brachte sein Erbteil durch mit Prassen. Punkt. So viel stand in Vers 13. Das mit den Huren, das war die Fantasie des großen Bruders. Und ich dachte, schon interessant. Manche Menschen, vielleicht manche Christen, haben ein Lieblingsthema heimlich oder unheimlich. Regen sie sich auf und fantasieren sich in üble sexuelle Abgründe, wenn sie sich in das Leben anderer hineinversetzen. Das Ganze ist ja ein Bild für unser Leben mit Gott. Unser Weglaufen, die mögliche Umkehr und ein Bild für das entgegenkommende und vergebende Wesen Gottes. Das haben wir auf dem Schirm. Wenn ich in dem Bild bleibe, dann denke ich beim großen Bruder an die Leute im Weinberg. Ihr kennt das Gleichnis. Das ist ja auch ein Bild für uns, die wir von Gott eingeladen und aufgesammelt und abgeholt sind am Marktplatz, um bei ihm in seinem Weinberg, in seiner Gemeinde, wo auch immer, zu sein, dabei zu sein und mitzuarbeiten, weil es gut ist, im Weinberg Gottes sein zu dürfen. Das ist ein Zuhause, auch wenn es Arbeit ist. Besser, das ist viel besser, das ist viel besser als auf dem Marktplatz, wo die schwachen Verlierertypen bis zum Mittag rumhängen und keiner will die haben. Die werden von niemandem aufgefordert, mitzukommen und mitzuarbeiten. Die will keiner haben. In dem Gleichnis sind ja auch am Ende, wir kennen das, die am längsten dabei waren im Weinberg Gottes, die am längsten dabei waren, die sind sauer auf die, die als schwache Typen zuletzt gekommen waren. Wie blöd ist das, wie dumm. Und da sagt Jesus in diesem Gleichnis am Ende den warnenden Satz, liebe Leute, so kommt es, dass die Letzten, die Ersten sind und die Ersten die Letzten werden. Das meint Jesus auch im Blick auf das Volk Israel und die nicht jüdisch glaubenden Nachbarländer oder die Zöllner und Sünder von heute. im Vergleich zu den frommen und geistlichen Schriftgelehrten, die ja auch daneben stehen und die gleiche Geschichte hören. Und in dieser Geschichte kann es sein, dass der verlorene Sohn, der sogenannte, eher der gerettete Sohn heißt. Nein, nicht nur er, sondern ganz bestimmt. Und der andere Sohn, der schon viele Jahre in der Nähe des Vaters ist und dort alles hat, der steht in Gefahr, so möchte ich das formulieren, der steht in Gefahr, ein verlorener Sohn zu werden, vielleicht. Also wir könnten mal wieder die Überschriften korrigieren, das mache ich ja gerne. Ja, hätte einer eine Idee für eine neue Überschrift? Nicht so schnell, ich hatte ja mehr Zeit zum Nachdenken. Der lebende Vater, dachte ich auch als letztes. Zuerst war ich bei den Brüdern, die Geschichte von den zwei Brüdern. Oder denkst du, nicht der, sondern der. Und dann dachte ich das, die Geschichte über den lebenden Vater. Das ist die beste Überschrift, finde ich. Die ist für mich im Fokus. Okay, wie das ausgegangen ist mit dem zweiten Sohn, das lässt Jesus offen in der Geschichte. Ob der seinen Zorn runtergeschluckt hat und überwinden konnte, ich weiß es nicht. Jesus hört hier auf. Er erzählt dann nicht noch mehr zum großen Bruder. Es geht ja in dem Gleichnis auch nicht um alles Mögliche. Das hatte ich am Anfang gesagt. Ein Gleichnis hat einen Kern. Eben nicht um das Thema väterliche Erziehung und Rivalität zwischen Brüdern oder die Frage, was ist schlimmer, Geld verprassen beim einen oder Neid beim anderen. Es geht, so verstehe ich das, und das verstehen die Zöllner und die Zuhörer sofort, um Gott, um sein Wesen, um sein Verhalten und um seine Zusage, wenn einer mit einem eigenen, verfuschten Leben zu ihm kommt. Ihr erinnert euch an Vers 1, es ging zu ihm Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Bei denen war manches nicht in Ordnung, nicht im grünen Bereich, die haben alles verstanden. Man hört nur mit dem Herzen gut. Oder man sieht nur mit dem Herzen gut beides.